Wofür lebst du in dieser Welt? Wofür bist du da? Was ist die Bestimmung deines Lebens? Warum bin ich da? Schaust du da auf die Stars und Sternchen so in der Yellow Press, wo man dann manchmal denkt, so würde ich auch gern leben, das hätte ich auch gern. Man vergleicht sich mit anderen Menschen. Das ist so der Hunger nach Leben. Man selber hat ein langweiliges Leben, das ist jeden Tag das Gleiche. Und man denkt sich, boah, die Leute, das muss alles so toll sein. Wenn ich mal so viel Kohle hätte, wenn ich so hübsch wäre, wenn ich, bah, wenn, wenn, wenn. Und man fängt an, sich zu vergleichen und ist am Ende ganz unzufrieden. Und genau, ich kenne das sehr gut. Ich wollte jetzt euch nicht Geschichten aus meinem neueren Leben erzählen, aber einige Jahre zurück, 1990, wer erinnert sich noch an 1990? Damals, nicht eine junge Gemeinde, ich weiß, damals hat Deutschland den Weltmeistertitel gewonnen. Ja? Weltmeister geworden. Ich war 12 und ich wollte unbedingt so wie Lothar Matthäus werden. Ich habe jeden Tag in meinem kleinen Dorf auf dem Sportplatz trainiert wie ein Blöder und habe gehofft, dass irgendwie ich irgendwas mal schaffe in die Bundesliga. Und leider gab es da keinen Berti Fuchs oder Franz Beckenbauer, der damals irgendwann dann abgedankt hat. Mich hat keiner entdeckt beim Fußball, dumm gelaufen. Aber ich erinnere mich immer noch an dieses 1:0 von Andreas Brehme. Wer kennt Andreas Brehme noch? Auch nicht mehr so viele, ja. 1:0 im Elfmeter dort gegen Argentinien, das war der Traum. Und ich habe gedacht, wenn ich da mal wäre, in diesem Stadion, und oh, das habe ich nicht mehr geträumt. Später habe ich mir dann überlegt, okay, habe ich davon geträumt, bei der Bundeswehr Luftwaffenpilot zu werden. Hat auch nicht geklappt. Arzt wollte ich mal werden. So alle möglichen Entscheidungen im Leben, wo ich gesagt habe, nee, mache ich doch nicht. Und so viele Irrungen und Wirrungen in meinem Leben, die da waren. Und ich habe Entscheidungen getroffen. Ich habe gute und schlechte Entscheidungen getroffen. Und das Ergebnis seht ihr jetzt quasi. Ich bin jetzt heute hier und ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Da habe ich ganz tolle Werte mitbekommen, habe ganz gute Grundlagen bekommen und habe im Laufe meines Lebens, auch als ich dann erwachsen geworden bin, viele Entscheidungen getroffen, wo ich wusste, das ist meinen Eltern nicht recht. Ich weiß, das passt mit dem Wollen Gottes nicht überein. Ich habe gesündigt, wie es die Bibel so sagt, dass die Balken biegen. Und habe manchmal gedacht so, ja, wie kann das alles nur sein? Und wenn man manchmal so zurückschaut, dann stellt man sich die Frage, Gott, wo bist du eigentlich in diesem ganzen Chaos mit dabei im Leben? Mit meinen Irrungen und Wirrungen. Gott ist da scheinbar gar nicht involviert gewesen an vielen Stellen. Aber meine Erfahrung ist jetzt, nach langer Zeit, dass Gott in meiner Geschichte mit drin war. Also auch dann in den Irrungen und Wirrungen war Gott mit dabei. Er war kein ferner Gott. Es gäbe viele Geschichten aus meinem Leben zu berichten von Fehlentscheidungen, von Sünden, von Versuch und Irrtum. Es gäbe Geschichten von Enttäuschungen. Aber wenn ich zurückschaue, dann muss ich sagen, irgendwie war Gott da. War nicht alles Gott gewollt, war nicht alles immer toll, aber Gott war da. Søren Kierkegaard hat es so schön in einem Satz formuliert, der mir da sehr einprägsam geworden ist und den ihr euch vielleicht hinter die Ohren tätowieren könnt für heute. Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben. Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben. Und es ist manchmal nicht mal so leicht, das nach hinten zu verstehen. Aber wenn man hier und da erkennt, dass Gott da war, und wenn man diesen Glauben im Herzen hat und in eine innere Anbetung kommt, Gott, danke. Und ich möchte euch heute in eine Geschichte mit hineinnehmen und auch, die genau diese Botschaft hat. Gott schreibt seine Geschichte mit dir, bevor es dir vielleicht bewusst ist. Es kann sein, dass du hier heute nur Gast bist in der Gemeinde oder dass du sagst, ja, schauen wir, was das für ein Haufen ist. Nichts mit fromm, nichts zu tun hast. Kann sein, dass dieser Gedanke bei dir hängen bleibt. Gott ist schon längst mit dir unterwegs. Gott ist schon längst mit den Menschen unterwegs, die heute nicht hier im Gottesdienst sind. Kann das sein? Mit deinen Nachbarn, mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden. Gott ist schon längst mit diesen Menschen unterwegs, die noch gar nicht alle hier sind. Das ist ein Gedanke, den ich aus der Geschichte gleich mit euch entfalten möchte. Es ist nicht einfach blindes Schicksal, was dir passiert im Leben, sondern Gott ist da, auch in schweren Zeiten. Wir sind ja in der Predigtreihe unterwegs von den Glaubenshelden. Und ich habe das ja in der letzten Predigt über Rahab schon gesagt. Das sind ja so Typen, von denen man sieht, Gott hat sein Leben in das Leben dieser Menschen hineingedrückt, hineingepresst. Das ist ja das griechische Wort Typos. Und ich möchte heute wieder mit euch eine Heldin anschauen. Und zwar ist ihr Name Esther. Da denkt der eine oder andere vielleicht auch, ja, das musste jetzt kommen. Für die Unkundigen unter uns, meine Frau heißt Esther. Wir sind seit 18 Jahren verlobt und haben vor 18 Jahren das war ein Versprecher. Also vor 18 Jahren haben wir uns verlobt und seit 16 Jahren sind wir verheiratet. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber das ist nicht der Grund, das soll keine Hommage an meine tolle Frau werden, dafür wäre eine Predigt der falsche Rahmen. Aber meine Schwiegereltern, eben auch Christen, haben meiner Frau einen Namen gegeben, einen prophetischen Namen, nämlich den Namen einer Königin, die im Alten Testament vorkommt und die bildhübsch ist. Und da gibt es natürlich einige Parallelen aus meiner Perspektive. Aber diese Geschichte von Esther im Alten Testament, das ist wie ein Drama von Shakespeare. Da geht es um schöne Frauen, da geht es um Intrigen, da geht es um Mord und Totschlag und um ganz große Gefühle. Darum geht es dabei, Esther. Schaut euch die Geschichte mal an. Ich habe Anfang dieser Woche, habe ich Gott gefragt, welchen der Glaubenshelden könnten wir denn am Sonntag uns anschauen? Und das war sofort der Impuls, Esther. Und dann habe ich gedacht, habe ich das so auch weitergegeben? Und ich habe gedacht, ich kenne das Buch gar nicht mehr so gut. Das habe ich vor langer Zeit mal gelesen. Und ich habe mich die ganze Woche mit dem Thema beschäftigt. Und ja, was ist das für eine coole Geschichte? Also lest euch diese 10 Kapitel unbedingt mal durch in der kommenden Woche. Da ist echt was drin. Es ist so, in dieser Geschichte wird deutlich, Gott schreibt seine Geschichte mit Leuten. Gott hat eine Bestimmung für Menschen, auch für dich. Es ist so fein hineingearbeitet in diese Geschichte. Gott kommt dort offensichtlich gar nicht vor. Das ist das Krasse an diesem Buch. Da ist nicht einmal, dass das Wort Gott vorkommt. Da spricht auch kein Prophet. Kommt in dem ganzen Buch nicht vor. Und trotzdem, auf jeder Seite, siehst du, wie Gott sich hineingeschrieben hat in die Geschichte von Esther. Ohne dass Gott vorkommt. Gerhard Mayer, ein großartiger Ausleger und Theologe, der das Buch Esther untersucht hat, geschrieben: Man kann vielleicht sagen, dass das Esther-Buch dasjenige Buch der Weltliteratur ist, das am überzeugendsten von Gott redet, ohne seinen Namen zu nennen. Und in der Kirchengeschichte ist das Buch Esther ziemlich schlecht weggekommen. Die ersten 700 Jahre Kirchengeschichte hat sich keiner an das Thema rangewagt. Da gibt es keine Predigt über das, keine bekannte zumindest, über das Thema Esther. Also da haben die Theologen erst große Probleme mit gehabt. Später gab es sogar auch in der protestantischen Theologie bei Martin Luther Probleme mit Esther. Er hat geschrieben: Ich wünschte, es würde nicht existieren, also das Buch Esther, denn es judaisiert sehr und trägt in sich einen großen Teil heidnischer Unanständigkeit. Da hören wir Martin Luther an seinen Tisch reden, wie er mit seinen Theologiestudenten zusammensitzt und so richtig ablässt über das Buch Esther. Weil warum? Da geht es um hübsche Frauen, da geht es um, wir werden das gleich mal uns anschauen, da geht es um Model-Contest und da geht es darum, der König Xerxes, der wollte, dass seine Frau nackt tanzt vor ganzen Leuten. Da kann man sich ja vorstellen, dass die Theologiestudenten da rote Ohren kriegen und Martin Luther sagt so, ja, das passt ja auch gar nicht so rein und so. Kann man sich ja vorstellen, ja, als ehemaliger Mönch, hat er da auch, glaube ich, Schwierigkeiten, sich mit solchen Sachen angemessen umzusetzen. Auf alle Fälle, diese 10 Kapitel haben es in sich, das möchte ich euch gleich sagen. Gott ist aber treu zu seinem Volk. Das ist die Botschaft von Esther. Und deswegen möchte ich heute der Predigt diesen Titel geben: Esther, entdecke deine Bestimmung. Darum soll es gehen. Ich hoffe, dass du am Ende nach der Predigt Vertrauen bekommen hast, dass Gott mit deinem Leben zu seiner Bestimmung kommen wird. Egal, wo du jetzt stehst. Und egal, wie viele Zweifel da sind, egal, wie viele Sünden da sind, egal, wie viele Achs und Wenns und Aber und Hätte da wäre, dass du am Ende der Predigt sagst, Gott ist jetzt da und Gott war gestern da und Gott wird morgen da sein. Und Gott ist treu. Darum geht's. Und da sind vielleicht auch die Fragen, Gott, warum hast du bestimmte Dinge zugelassen? Warum habe ich diesen Schmerz erlebt? Wir werden uns nachher einige Punkte anschauen. Bevor ich gleich den Predigtext mit euch anschaue, möchte ich euch etwas ausführlicher in die Geschichte von Esther mit hineinnehmen. Also gewissermaßen in die Hauptcharaktere, um das alles so ein bisschen einzusortieren. Da ist auf der einen Seite der König Xerxes, Ahasveros, sein hebräischer Name, der König vom Persischen Reich. Die ganze Geschichte spielt im 5. Jahrhundert vor Christus ungefähr. Wir müssen uns vorstellen, das Volk der Juden war in die babylonische Gefangenschaft verschleppt worden. dann hat es eine erste Rückkehrwelle gegeben, aber Babylon ist erobert worden von den Persern. Und dann gab es Juden, die nicht zurückgegangen sind nach Jerusalem. Und es gab also noch viele, die dort im Persischen Reich gelebt haben. Xerxes, der große König, hatte eine Frau, die hieß Vasti. Das war eben die Frau, von der der König Xerxes erwartet hatte, dass sie doch mal bitte mit der Königskrone, aber sonst nichts, vor 129 oder 127 Beamten da einen Tanz machen sollte. Man kann sich vorstellen, dass diese Frau da gewisse Schamgrenzen hatte und sich gedacht hat, oh, finde ich jetzt nicht so cool. Hat sie auch gesagt, hat sie ihren Job verloren als Königin. Ja, das war also so der große Rahmen. Dann gibt es einen dritten Charakter, der heißt Haman. Haman ist in dieser Geschichte so der Bösewicht. Er ist Antisemit und möchte das jüdische Volk vernichten. Dann gibt es den Juden Mordechai und seine Nichte von seinem Bruder, die Tochter, heißt Esther. Und diese Frau ist einfach nur bildhübsch. Und als dann eine neue Königin gesucht wird, hat sie dann einen Model-Contest mitgemacht. Der wird da sehr nett beschrieben. Wie gesagt, alle hatten Angst, wenn das durchgeht mit dieser Königin, was die dem König widersteht und sagt, nee, das mache ich nicht, was du König willst, dann haben die Männer, die da alle dabei waren, gesagt, oh, das kann ja nicht passieren. Einer ist sehr interessant, da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten, die Königin Vasti hat sich nicht allein an den König verfehlt, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Provinzen des Königs Ahasveros. Ist interessant, da sitzen 130 geiferne Männer und die wollen jetzt endlich mal einen Table Dance sehen von dieser Königin. Die hat keinen Bock da drauf und dann sagen alle, oh, wenn das Geschichte macht, dass die Frauen sich widersprechen können. Also das ist eigentlich eine Geschichte, die in feministischen Büchern aufgeführt werden müsste, wo Frauen aufstehen und sagen, so nicht. Das ist da drin. Krass, oder? Also ich glaube, Ali Schwarzer wird sich über dieses Buch freuen. Und die wird als Königin abgesetzt. Damals hatten die Männer noch leider diese Macht, muss man ja sagen, weil es ist ja wirklich krass. Und dann gibt es diesen Contest, Model Contest. Aus allen Provinzen kommen hübsche Frauen, unter anderem dann, Esther, die geschickt wird. Das Publikum darf nicht entscheiden, wer Königin wird, sondern der König alleine. Er entscheidet sich für Esther und sagt, diese hübsche Frau soll meine Frau werden. Keiner weiß, dass sie Jüdin ist. Mordechai hat ihr gesagt, sag nicht, dass du Jüdin bist. Und damals war es so, wenn man diesen Contest gewonnen hat, dann hast du ein Jahr Beauty-Farm. Das ist schon ziemlich cool für Frauen, glaube ich jedenfalls, weiß ich nicht genau, aber ich... Sechs Monate Bad im Myrrheöl. Also im Öl, das muss man sich mal vorstellen. Also Myrrhe, das ist so ein ganz teures Öl. Und da kannst du 6 Monate drin rumplanschen, jeden Tag. Ladies, ich weiß nicht, ob das cool ist, aber ich glaube, das ist cool. Und dann danach 6 Monate in anderen Balsamölen. Und das sind dann die besten Masseure und Sporttrainer und alles Mögliche und Maniküre und Pediküre, so stelle ich mir das vor. Und nach einem Jahr darfst du endlich zum König. Dann bist du hübsch genug. Also ich finde das schon interessant, was die da für Manieren hatten. Und das ist eben wo der Moment, wo dieses Waisenmädchen, ehemalige Waisenmädchen, vor den König kommt und Königin wird. Dann wird berichtet im Buch Esther, dass ihr Onkel Mordechai mitkriegt, wie ein Mordkomplott gegen den König geplant wird. Mordechai nutzt seine Chancen, seine Verbindung in den Königshof zu Esther und lässt ihr ausrichten, es gibt einen Mordanschlag, der auf den König geplant ist. Also hier Mord und Totschlag, also richtig krass, wie bei Shakespeare. Und das wird aufgedeckt, die Attentäter werden hingerichtet. Und dann heißt es doch so schön, es wird in die Chroniken von Persien eingetragen. Also heute ist das und das passiert, die und die beiden sind hingerichtet worden, weil sie wollten den König. Das kam also in die Chroniken rein. Ja? Und danach passiert erstmal nichts. Dann wird berichtet, wie Haman ist der Premierminister, quasi die erste Person unter dem König, wie der einen Mordkomplott gegen die gesamten Juden plant. Warum? Weil Mordechai sich geweigert hat, sich vor ihm niederzuwerfen. Ich schätze mal, der Typ hatte ein ganz krasses Problem mit seinem Ego, weil er hatte gesagt, alle müssen sich vor mir niederwerfen. Und Haman, als gläubiger Jude, hat gesagt, nee, tut mir leid, du bist zwar mein Chef, aber niederwerfen werde ich mich vor dir nicht. Und das ist das, was ihn mit Zorn erfüllt, den Haman. Und er sagt nicht nur, Mordechai soll sterben, sondern gleich die ganzen Juden. Also da wird schon der Holocaust geplant. Interessant, nicht? Wie es immer wieder solche Mordkomplottwellen gegen das jüdische Volk gab. Und wir als Deutsche haben da eine ganz, ganz unheilvolle Geschichte auch. Und er schmiedet einen Plan. Es wird ein Los geworfen. An einem bestimmten Tag sollen die Juden umgebracht werden. Bei einem Saufgelage mit dem König hält er ihm quasi ein Gesetz hin. Der König unterschreibt das mit seinem Siegelring. Das war damals dann Gesetz. Konnte auch nicht mehr zurückgenommen werden. Und das Schicksal aller Juden im Persischen Reich war besiegelt. Und das ist der Moment, wo Mordechai, als er das mitkriegt, anfängt, Angst zu bekommen, wo er sagt, hier muss was passieren. Er ist total verzweifelt. Er kontaktiert Esther, die einfach als Königin ihr Leben da genießt im Königshof. Und da werden wir gleich in diesen Text gleich noch mal einfach tiefer einsteigen. Ich möchte euch noch kurz mit hineinnehmen, erstmal in den Gesamtkontext. Das ist die Schlüsselszene, wo Mordechai zu Esther spricht. Esther entscheidet sich dann, zum König zu gehen. Das hätte ihr Tod sein können. Es war nicht so, dass man einfach so sagt, hey Schatz, ich komme heute Abend zum Essen vorbei. Beim König war es so, auch als Königin, wenn du in seine Gegenwart kommst, ohne dass er dich gerufen hat, kann es sein, dass du einen Kopf kürzer gemacht wirst. Sehr, sehr merkwürdige Haltung von Ehemännern, finde ich. Also, aber war damals so. Esther riskiert ihr Leben, um beim König vorzusprechen. Und das ist ein ganz, ganz krasser Moment. Sie sagt, sie möchte am nächsten Tag ein Gelage machen, wo sie den König und Haman einlädt. Und dann wird hier in Kapitel 6 etwas ganz Interessantes beschrieben. Es wird Nacht, der König kann nicht schlafen. Und er lässt sich vorlesen aus den Chroniken. Habe ich ja vorhin erzählt, da stand drin, dass Mordechai ihn beschützt hat. Also wenn man nachts scheiße schlafen kann, irgendwelche langweiligen Sachen zu lesen, das war offensichtlich damals sowas wie Schäfchen zählen. Und dann hat er mitgekriegt, was ist eigentlich mit dem Mordechai passiert? Hat der eigentlich eine Ehrung bekommen? Und die Diener sagen, nö, Mordechai hat dir, das war das Leben gerettet, du hast nichts draus gemacht. Oh, denkt er. Und dann kommt der Haman rein und will dem König sagen, was will ihm eigentlich mitteilen, dass er Mordechai als Juden erhängen will. Das ist die Szene da. Mordechai soll getötet werden, Haman kommt rein und der König hat gerade mitgekriegt, Mordechai hat mir eigentlich das Leben gerettet. Und dann fragt er ihn, was soll ich denn tun, um einen Menschen zu ehren? Und Haman denkt sich, oh cool, der König will mich ehren. Und denkt sich, oh cool, du darfst mit dem Ross des Königs durch die Gegend laufen, die Kleider des Königs anziehen. Also so, ich stelle mir so vor, in der heutigen Zeit, der denkt sich, oh cool, ich darf mit dem Ferrari vom König durch die Gegend fahren, einen Armani-Anzug anziehen und das coolste Essen. Und alle laufen, und dann sagt er, es soll noch jemand vor ihm herlaufen und sagen, so wird ein Mensch behandelt, der vom König geehrt wird. Und der König sagt dann, okay, Haman, mach mal alles klar für Mordechai. Ja, das ist krass. Nichts von Gott und keine Geschichte, wo Gott eigentlich, aber das ist so krass, wo hier zur richtigen Zeit der König einfach nicht schlafen kann, in diesen Chroniken liest, sonst wäre er nämlich am Galgen gelandet, der Mordechai. Stattdessen wird er am nächsten Tag durch die Stadt geführt und Haman, derjenige, der ihn umbringen wollte, muss ihm Ehre erweisen. Das ist Gott, der in diese Geschichte mit hineingeschrieben hat. Das ist so krass. Dann gibt es eben diese Party bei Esther, wo dann klar wird, dass Haman eigentlich den Mordkomplott geschmiedet hatte und Haman wird selber an dem Galgen aufgehängt, den er für Mordechai eigentlich hat anfertigen lassen. So ein richtig hohes Teil, ungefähr 20 Meter hoch. Muss man sich mal vorstellen, 20 Meter hoch. Wisst ihr übrigens, dass hier, wo wir jetzt gerade sind, früher der Galgen von Oldenburg stand? Diese Straße heißt Stiller Weg da vorne. Es gibt noch einen zweiten Weg, der heißt Ewigkeit. Benny wohnt dort, in Kreinbrück. Das waren die beiden Orte, wo es Galgen gab in Oldenburg. Und die waren garantiert keine 20 Meter hoch. Man kann das mit 3-4 Metern gut hinkriegen, das braucht man nicht so viel Holz verschwenden. Und da kann man schon ganz gut dran sterben, an so dieser Höhe. Aber er hat ihn 20 Meter hochgehängt und ist auch selber dran hängen gekommen, der Hammer. Das ist eine krasse Geschichte. Und diese Geschichte, wie Esther sich auch für das Volk einsetzt, dann gibt es nämlich ein neues Gesetz, weil das alte Gesetz darf ja nicht aufgehoben werden. Aber der König erlässt ein Gesetz, dass sie sich wehren dürfen. Dass die Juden sich wehren dürfen und sie, alle Leute, die die Juden angreifen, dürfen sie quasi angreifen. Und dort auch haben dann einfach ihre Nation und ihr Volk bewahrt. Das ist etwas, was im Judentum jedes Jahr gefeiert wird am Purimfest. Jedes Jahr feiern die Juden einmal, was Esther getan hat. Stellt euch das mal vor. Das war ein Mädel, das war mein Waisenmädchen. Und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, hat sie die richtigen Entscheidungen getroffen. Und die Juden gedenken jedes Jahr an diesem Freudenfest, so ähnlich wie unser Karnevalfest, erinnern sie sich daran, was Esther gemacht hat. Sie lassen es richtig krachen. Da gibt es dann so leckeres Gebäck wie das hier zum Beispiel. Haman-Taschen heißen die. Auf Hebräisch Osnei Haman, das heißt die Ohren von Haman. Ja, lecker. Weil die Geschichte sagt, als Haman am Galgen gehangen hat, sind ihm die Ohren abgerissen. Ich meine, das ist ihr jüdischer Humor, finde ich, mir vorzustellen, ich beiß dann in die Ohren rein. Also, der hat sich die Ohren nicht gewaschen, seht ihr das? Naja. Ich steige jetzt mal in den Text ein, von dem ich das gerade gesagt habe, dieser Moment, der zentrale Moment im Buch Esther. Also, geht nochmal wieder einen Schritt zurück. Die Situation ist die, der König hat einen Edikt erlassen, das ganze Volk wird umgebracht, Mordechai geht zu Esther und spricht mit ihr. Mordechai ließ folgende Antwort überbringen an Esther, das muss ich euch heute mitlesen lassen. Glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Daraufhin ließ Esther Mordechai antworten. Geh, sammel alle Juden, die sich in Susa befinden, das war die Stadt, wo der König regierte, und faste für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerin und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Was für eine Haltung. Wenn, Vers 14, wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wenn du jetzt nichts machst, du siehst die Not und tust nichts, was ist die Folge dann? Es wird von anderer Seite her uns Hilfe kommen vielleicht, aber du und deine Familie, ihr werdet umkommen. Es gibt eigentlich keine Alternative, hier ist eine Not. Und du, Esther, bist die Einzige, die diese Not wenden kann. Du bist von Gott an diesen Ort gestellt worden, um die Not zu wenden. Ich möchte an diesem Punkt 2 Zwischenlinien ziehen, gewissermaßen. Erstmal deine Geschichte und Gottes Möglichkeiten. Das ist der Moment, auf den ihre ganze Geschichte hingewirkt hat. Das ist der zentrale Moment in ihrem Leben. Ihre Vorfahren waren aus Israel als Gefangene nach Babylon verschleppt worden. Sie sollte eigentlich gar nicht da sein. Das babylonische Reich wurde von den Persern erobert und unterworfen und sie lebte als Jüdin im Ausland in der 2., 3. Generation. Sie haben sich dort als Juden in diese Gesellschaft eingefügt. Ihr Name Esther erinnert eher an die persischen Götter Astarte als an irgendwelche jüdischen Bezüge. Sie hat zwar einen jüdischen Namen, aber der wird nur einmal erwähnt, wenn ich das richtig gelesen habe. Vielleicht ist sie überhaupt nicht richtig gläubig im jüdischen Sinne. Und gottesfürchtig ist sie schon gar nicht. Sie ist sehr wahrscheinlich nicht in der jüdischen Kultur mit so tief verwurzelt, weil sonst hätte sie sich so einem krassen Model-Contest, wo man wahrscheinlich irgendwie auch oben und rumrennen muss, gar nicht ausgeliefert. Sie hat auch gar keinen großen Bekennermut, der da irgendwie benannt wird. Sie hat nicht an den Gottesdiensten teilgenommen. Am Königshof ist sie ja nicht mal aufgefallen als Jüdin. Sie hat auch nichts gesagt. Also das ist keine Heldin auf den ersten Blick. Sie lebt zwischen den Kulturen, weiß vielleicht selber nicht genau, wo sie hingehört, möchte am Leben bleiben, sich vielleicht so durchlavieren. Das ist nicht das Bild einer tollen, glaubensmütigen Mega-Christin, die da immer jeden Tag betet und dann auch, wo der Herr immer alles tut, sondern sie ist Waisenmädchen, die Eltern sind tot. Was hat die für einen Schmerz gehabt? Mama und Papa tot. Und ich muss bei meinem Onkel groß werden, weil ich sonst keine Chance habe zu überleben. Keine Heldin. Aber Gott kannte ihre Geschichte. Und Gott hatte einen Plan mit ihr. Und das ist das, was man auch aus meiner Sicht in das Hier und Jetzt übertragen kann. Gott ist nicht immer offensichtlich da. Er schreibt nicht mit goldenen Buchstaben an die Wand und sagt, das sollst du jetzt machen und die sollst du heiraten und das sollst, ist der nächste Schritt und diese Unterhose ziehst du heute Morgen an. Sondern manchmal denkst du zurückblickend, eigentlich war das irgendwie alles normales Leben, so wie bei den anderen auch. Aber irgendwie war da Gott drin. Das kannst du nicht planen. Das kannst du auch nicht. Ich habe mein Leben mir vielleicht anders vorgestellt. Mein persönliches Leben auch. Ey Leute, ich habe in Bayern gewohnt. 4 Jahre. Habe ich nie gedacht, dass ich mal in München leben würde. War eine super Zeit. Gott hat die Zeit so gesegnet. Ich wollte damals auch nicht erst den ersten Schritt nach Oldenburg kommen, weil ich in Bayern dann irgendwann Freunde hatte. Und dann war klar, hier kommen wir nach Oldenburg. Gott ist damit drin. In solchen Entscheidungen. Und trotzdem musste ich mich entscheiden irgendwo. Gott hat gesprochen, ja, und das war alles wichtig, aber das war nicht irgendwie in goldenen Lettern an der Wand. Und da gibt es Geschichten von Enttäuschung, von Sünden, da ist Tod und Trauer und nichts kann Gott davon abhalten, mit dir und mit mir seinen Weg zu gehen. Nichts. Gott lässt sich sogar vom Teufel die Ehre geben, wo wir in unserem Leben dem Teufel den Raum gemacht haben. Schreibt Gott das um. Auf krummen Wegen gerade, wie man so schön sagt. Das kann unser Gott. In der Geschichte von Josef im Alten Testament ist es auch so schön beschrieben. Josef ist von seinen Brüdern verraten worden, verkauft worden in die Sklaverei. Hat ein richtig schlechtes Leben gehabt am Anfang. War im Gefängnis, nicht in einer schönen, sauber gefliesten Zelle, sondern irgendwo in einem ägyptischen Loch, jahrelang. Sein Vater dachte, er ist tot. Und irgendwann steigt er auf durch göttliche Zufälle zum zweiten Mann im Staat Ägypten. Und als am Ende seine Brüder kommen und sie erkennen, was sie getan haben und sie Angst haben um ihr Leben, was sagt Josef da? Ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen. Erinnert ihr euch? Sie haben erst überlegt, dass sie Josef umbringen. Dann hat irgendjemand gedacht, ach komm her, umbringen, ist vielleicht doch ein bisschen blutig. Wir verkaufen ja Sklave, können wenigstens heute Abend nochmal essen gehen. Ihr gedachtet es böse mit mir, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Seht ihr die Parallele? Da ist jemand wirklich auf den Brustwarzen durchs Leben gegangen und hat sich die Frage gestellt, Gott, wo bist du? Jeden Abend hat er sich in den Schlaf geweint im Gefängnis. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Und er ist dran geblieben. Das können wir daran sehen, dass er treu geblieben ist. Und eines Tages schaut er rückblickend so und denkt, Mann Gott, was schreibst du für eine Geschichte mit meinem Leben? Meine Brüder wollten mich umbringen. Und du schreibst deine Geschichte durch die Sünde meiner Brüder. Danke Gott, dass jetzt ein ganzes Volk gerettet wird. Das ist bei Esther genau das Gleiche. Nur viele 100 Jahre später. Gott kommt mit deinem und meinem Leben zum Ziel. Gott ist nämlich ein Trotzdem-Gott. Trotzdem, dass da viele Dinge waren, die nicht gut sind. Augustinus hat es so schön gesagt, der dich gemacht hat, weiß auch, was er mit dir machen will. Der dich gemacht hat, weiß auch, was er mit dir machen will. Leo Bigger hat das so schön in seinem Buch über Esther geschrieben, dass es eben im Buch von Esther ganz viele Dinge gibt, die eigentlich nicht hätten sein sollen. Eine ganz wunderbare Aufzählung, die ich euch hier kurz präsentieren möchte. Da hätten Sachen anders laufen müssen. Gott hätte eigentlich sein Volk nicht in die Sklaverei schicken müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten. Dann, 70 Jahre später, hätten eigentlich alle Juden wieder zurückgehen sollen nach Jerusalem. Dann wäre das alles gar nicht passiert. Esthers Eltern hätten eigentlich nicht sterben sollen. Mordechai und Esthers Glaube hätte nicht so lange Privatsache bleiben sollen, dann wäre das vielleicht gar nicht zu diesem Mordkomplott gekommen. Xerxes hätte sich nicht von seiner Frau Vasti trennen sollen, denn was Gott zusammenführt, das darf der Mensch nicht trennen. Xerxes hätte sich nicht von seiner Manneskraft leiten lassen, so schreibt es Leo Bigger so schön, sondern er hätte treu sein sollen. Haman hätte seine Wut auf Mordechai nicht auf das ganze Volk Israel projizieren sollen. Das ist Rassismus. Und relativ am Ende der Geschichte hätte Xerxes seinen Siegelring nicht für den Erlass hergeben sollen, damit alle Juden im Reich vernichtet werden. Und Leo Bigger schreibt dann so schön, die Geschichte von Esther hätte ohne dieses hätte und wenn dann eine andere Wendung nehmen können. Dieses hätte, müsste, sollte und wenn nur lümmelt in der ganzen Bibel rum. Überall kommt das vor. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Doch diese Tatsache stellt für den König der Könige kein Problem dar. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist tröstlich, oder? Für den König der Könige stellt es kein Problem dar. Zum zweiten Punkt. Gott entdecken bedeutet, deine Bestimmung zu entdecken. Wer weiß, ob du nicht für diese Situation zu Königin wurdest. Das war auf einmal auf dem Präsentierteller für Esther. Gott ist ein Gott, der die Fäden in der Hand hält. Die guten Fäden und die schlechten Fäden hält Gott in seiner Hand. Gott kann sogar mit deinen und mit meinen Sünden, mit dem Bösen in dieser Welt klarkommen. Gott hat auch keinen Fehler gemacht, als er dich ins Leben gerufen hat. Es kann sein, dass deine Mutter oder dein Vater gesagt haben, dass du ein Fehler warst oder ein Unfall. Bei Gott bist du kein Unfall. Es war die Absicht des Schöpfers, dass du da bist und dass du zu dieser Zeit da bist, in dieser Generation, an diesem Ort. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und in deiner Umgebung kannst du den Unterschied machen. Da kannst du gestalten. Da kannst du die Welt zu einem besseren Ort machen. Da kannst du dazu beitragen, dass diese Welt, diese gefallene Welt, zu einem Ort wird, wo das Reich Gottes kommt. Das ist deine Verantwortung. Zu dieser Zeit, an diesem Ort, mit dem Geist Gottes in deinem Herzen. Das ist das theologische Bild, dass das Reich Gottes kommt. Das beten wir im Vater unser. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Was bedeutet das denn? In deinem und in meinem Leben. Wo sind die notwendigen Punkte? Wo ist eine Not, die du wenden kannst? Wo Gott dir die Ressourcen gegeben hat. Wo Gott dir die Finanzen, die emotionalen Ressourcen, die erfahrungsmäßigen Ressourcen gegeben hat, um eine Not zu wenden, dass das Reich Gottes kommt. Das ist das, was ich in diesem Buch so ermutigend finde. Was ist jetzt dran? Wer ist mein konkretes Gegenüber? Nicht irgendwer, sondern der konkrete Mensch gegenüber. Heidi Baker, eine bekannte Predigerin aus Mosambik ist sie gerade, bekannt für Erweckung. Sie hat nicht gesagt, Erweckung, so ein ganz großes, global, galaktisches Ding, sondern Erweckung bedeutet, Mensch, jeder Mensch, einer nach dem anderen. Jeder Mensch, den wir tagtäglich begegnen, mit der Liebe Gottes begegnen, als wäre der wichtigste Mensch auf der Welt, der dir gegenübersteht. So begegnet Christus den Menschen damals. Und so sollen wir es auch tun. Elisabeth Lukas, eine Logotherapeutin, die ich sehr studiert habe, hat eine ganz krasse Geschichte geschrieben von einer Frau, die sich die Frage gestellt hat, was ist eine große Not in unserer Gesellschaft? Und sie hat gesagt, es gibt zu wenig Leute, die Krankenschwestern sind. Das ist eine große Not. Und das war ihre Entscheidung in der Berufswahl. Sie hat gesagt, es gibt nicht genug Krankenschwestern, also möchte ich eine Antwort auf diese Not sein. Es gibt andere vielleicht, die sehen, boah, da gibt es Kinder, die müssen unterrichtet werden. Die werden Lehrerinnen und Lehrer. Da gibt es Leute, die sagen, wir müssen in einem Staat leben, wo es wichtig ist, dass wir geschützt werden. Und die werden Polizisten. Und so weiter und so fort. Wo ist die Not, in die Gott dich reinruft? Das ist das, was uns hier mitschwingt. Im Alten Testament gibt es die Geschichte von einem Mann, der heißt Nehemia. Nehemia ist auch einer, der in Gefangenschaft ist und der der mitgekriegt hat, was in einige waren schon zurück nach Jerusalem gegangen hatten und angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Aber es war ein räudiger Zustand. Und dann heißt es dort im Buch Nehemia, da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einige Männer aus Judäa. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in der Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Nehemia kriegt mit, dass Jerusalem in Trümmern liegt. Und seine Vision ist, das ist ein Zustand, der nicht so bleiben darf. Und da könnt ihr im Buch Nehemia nachlesen, wie dann er von Gott letztlich auch geführt wird und die Mauern von Jerusalem wieder aufbaut. Hier ist eine Not, die muss gewendet werden. Und da gibt es genügend Geschichten. Mit dem Blick auf die Uhr überspringe ich jetzt mal eine, die ich mir hier noch notiert habe. Aber ich bin begeistert von diesem Gedanken, der in dieser Geschichte von Esther mitschwingt, dass Gott eine Bestimmung für mein Leben hat. Und dass ich Gott auch treu sein kann und zur richtigen Zeit von Gott gerufen werde und dann die richtigen Entscheidungen treffen werde mit dem Heiligen Geist, der in mir als neutestamentlicher Christ ja da ist. Wenn du das Buch Esther in der Bibel liest, dann begegnest du einer Frau, die ihre Bestimmung erfüllt hat. Sie hat Geschichte geschrieben und zwar nicht, weil sie alles richtig gemacht hat. Vielleicht bist du ja auch hier und denkst du, ja, die Christen, die machen mal alles richtig, aber ich nicht. Kein Problem für Gott. Deine Sünde ist nicht Gottes Problem. Das ist nicht Gottes Problem. Gott schreibt, mit deiner ganzen Vergangenheit schreibt er seine Geschichte. Sie hat sich überwunden, diese Esther, und sie hat verstanden, auf diese Not kann ich jetzt eine Antwort sein. Ich kann Frucht bringen für das Reich Gottes. Und das, damit ist sie ein Vorbild, das ist ein Muster, was in der Bibel an ganz vielen Stellen vorkommt. Menschen, die sich eigentlich vielleicht gar nicht würdig fühlen, nicht gut genug, die kriegen sie irgendwie auf die Kette mit Gottes Hilfe. Denk an Mose, der sagt, ich kann nicht vor den Pharao treten. Oder an Gideon, einer der Richter, der im Buch Richter erwähnt wird, der in einer Weinkelter ein bisschen Mehl malt, weil er Angst hat vor den Feinden. Das ist ein ganz krasses Bild eigentlich, in der Weinkelter so zu Wein machen und nicht dich da in einem Boden verstecken und ein bisschen dein Brötchen fertig machen. Ein Angsthase. Und Gott sagt, du tapferer Held. Sagt ein Engel des Herrn zu ihm. Oder David, der kleine Junge, der da auf dem Feld die Schafe hütet und von seinem Vater nicht mal erwähnt wird, als der Prophet kommt. Oder Jeremia, der zum Propheten gerufen wird von Gott. Und in Jeremia, da heißt es dann, und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Und Jeremia sagt dann, er widerspricht Gott, müsst ihr das mal vorstellen, er widerspricht Gott und sagt, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Auch hier, ich kann es doch eigentlich nicht, Gott. Das ist ein Muster in der Bibel. Also du kannst Gott deine Achs und Wenns und Hättes hinlegen und sagen, Gott, schreib mir diesen Achs und Wenns und Hätte mit meinen Gebrochenheiten, mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden, mit all den Dingen. Schreib du doch deine Geschichte damit, Gott. Hier bin ich. Alles, was ich bin und habe, stelle ich dir zur Verfügung. Schreib du Geschichte mit mir. Gott will sich selbst in dich hineinlegen. Wir sind ja häufig als Christen so begeistert von den Gaben, die der Geist Gottes uns geben kann. Aber Gott gibt sich dir selbst, den Heiligen Geist selbst, der in dir Wohnung nimmt. Das ist das Frohe aus der neutestamentlichen Perspektive. Du bist erschaffen und gewollt von Gott und hast eine Bestimmung. Und du hast die Frage zu stellen, was Herr, soll ich tun? Manchmal sieht man Gott nicht, genauso wie im Buch Esther. Gott ist nicht immer so offensichtlich am Werk. Ein Außenstehender denkt vielleicht, das war Zufall, aber Jesus hält seine Macht auch jetzt noch häufig verborgen für andere. Unter der Gestalt des Kreuzes, ein Mordwerkzeug, ist das irgendwo verborgen, seine Macht. Und erst am Ostermorgen wird es deutlich. In dieser Schwachheit und dieser Armut der Kirche auch hält Gott sich manchmal noch verborgen. Und man stellt sich die Frage, hat da noch jemand die Fäden in der Hand? Und ich liebe diesen Satz, der mir in der Predigtvorbereitung wieder in den Geist kam, von dem großen Theologen Karl Barth. Einen Tag bevor er gestorben ist, hat er mit Eduard Thurneisen, seinem Freund, sich am Telefon verabredet. 1968, im Dezember, ist er am 10. Dezember gestorben, also am 9. Dezember haben die abends miteinander telefoniert. Und Eduard Thurneisen hört diese Worte von Karl Barth: Es wird regiert. Es wird regiert. Er sagt so schön: Ja, die Welt ist dunkel. Nur, ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben vom Himmel her. Ganz von oben vom Himmel her. Ist das nicht eine frohe Botschaft? In diese Dunkelheit dieser Welt hinein. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und Esther, dieses Waisenmädchen, die eigentlich ganz schlechte Startbedingungen hatte, ist von Gott gebraucht worden, um die Geschichte zu verändern. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du dein Herz öffnest, dass der Geist Gottes auch zu dir sprechen kann, dass du das annehmen kannst, glauben kannst, dass du eine Bestimmung hast vom Vater im Himmel. Heiliger Geist, ich bete so, dass wir uns das wirklich von dir abholen, diese Gewissheit, diesen Glauben, dass du immer mit dabei warst, Gott. Dass du ein Gott bist, der sich in meine und in unsere Geschichte mit hineingeschrieben hat, mit hineingewebt hat, auch da, wo wir Irrungen und Währungen hatten, wo Sünde und wo Zerbruch da war. Und wir danken dir so sehr, Gott, dass du daraus etwas Wunderbares machst. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du diesen Glauben in unserem Herzen wächst. Weil es ist egal, was die Menschen sagen. Die haben zu Esther gesagt, du bist ein Waisenmädchen. Die haben zu Mordechai gesagt, du bist ein Jude. Haben ihnen ihre Stempel aufgedrückt. Das Entscheidende ist, was der Vater im Himmel, hat gesagt, das Mädchen wird mein ganzes Volk in die Freiheit führen und wird dafür sorgen, dass sie nicht umkommen. Das hat Gott schon in dich hineingesprochen. Du bist Königskind, du bist König und Priester. Du hast eine Bestimmung, den Himmel auf die Erde zu bringen, wenn du zu Jesus gehörst. Heiliger Geist, ich bete, dass wir als Gemeinde in dieser Bewusstsein in die kommende Zeit gehen, dass wir nicht für uns selbst da sind, sondern dass du uns eine Bestimmung gegeben hast, dass du gesagt hast, ich habe dich gerufen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht umkommen, sondern ich bin der Herr, dein Heiland. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Gewissheit in uns hineinlegst, dass diese Welt, diese gefallene Welt, nicht aufgegeben wurde von dir, sondern dass du uns hier hineingestellt hast, in diese Welt, um Licht zu sein, um Salz zu sein und deine Liebe ganz anfassbar zu machen. Dazu gibt uns Kraft. Amen.